Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom Steuerfunk. Wir nehmen das Ganze auf am Sonntagmorgen, 9. November 2025. Und unsere Folge zum Steuerfunk wird am 14. November 2025 online gehen und dann für alle da draußen abrufbar sein. Und am wichtigsten ist natürlich, ich brauche einen Partner zum Schwätzen. Hallo Andreas, bist du da?
Ja, ich bin da. Nicht am Frühstücksstammtisch, nicht in der Kirche, sondern tatsächlich am Schreibtisch und freue mich auf den Podcast.
Und ich bin froh, dass du da bist und dass wir das zusammen machen. Wer sind wir? Mein Name ist Sebastian Loser, ich bin Finanzbeamter aus Karlsruhe und ich mache das Ganze zusammen mit dem Andreas Sprenger, Steuerberater aus March bei Freiburg. Und ich bin so froh, dass du selbst deinen Sonntagmorgen hier mit mir opferst, um das Ganze zu machen.
Ja, aber ich bin kein Opfer. Nee, Sebastian, ich bin kein Opfer. Also heute ist ein kleines, weil ich war eigentlich mit dem Enkelkind beschäftigt, mit der Feuerwehr durchs Wohnzimmer zu ruppen. Aber das war ein bisschen überraschend. Aber es ist echt ein Vergnügen. Also jetzt wollen wir mal ehrlich sein, es macht tierisch Spaß. Ist unsere Leidenschaft, haben wir gerade eben im Vorgespräch auch davon gehabt, ist einfach so. Und es ist einfach vergnüglich. Also alles gut. Und Sebastian, was brauchen wir jetzt? Erstens mein Disclaimer, Leute, ärgert euch nicht, bitte nicht ärgern. Es gibt da sicher auch Meinungen vom Andreas Sprenger, wo man denkt, naja, du Blödel, ist okay, aber nicht ärgern, weil ärgern, Leute, macht's Leben kaputt. Und es ist nie persönlich gemeint, sondern manchmal einfach auch halt, der Spießer am Schreibtisch. So, und Sebastian, jetzt dein Disclaimer.
Da schließe ich mich an, das ist bei mir ja nicht anders. Und mein Disclaimer ist ja dann noch, bitte daran denken, wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Das Ganze ist ein privater Podcast, hat also nichts mit irgendwelcher steuerlichen Beratung zu tun. Wir machen das einfach nur, weil es uns Spaß macht, weil wir über lohnsteuerliche, sozialversicherungsrechtliche Themen uns sowieso immer wieder austauscht. Und weil wir gedacht haben, da können wir da draußen euch alle dran teilnehmen lassen, wenn man eben wissen möchte, wie es richtig funktioniert, wenn man was verbindlich haben möchte, auch rechtlich, dann ist einem angeraten, unsere Folge 1 anzuhören. Da haben wir uns unterhalten, wie das rechtlich abzusichern ist über die Anrufungsauskunft § 42e Einkommensteuergesetz beziehungsweise für die Sozialversicherung über die Auskunft nach 28h SGB IV.
Und da muss ich jetzt mal sagen, Sebastian, also ich verursache halt so Anrufungsauskünfte gelegentlich, ich gebe es ja zu. Und ich erlebe alles, welche, über die man sich tatsächlich ärgert, weil sie auch nach einem halben Jahr noch nicht beantwortet sind. Aber in der großen Summe ist es richtig gut. Und ich habe jetzt eine Ablehnung bekommen, also nicht ich, das hat in dem Fall Verein gemacht, aber eine wunderschöne Ablehnung, sauber begründet, richtig viel Mühe gegeben. Und da muss ich dann tatsächlich dem Verein sagen, das ist für euch enttäuschend, aber es ist fachlich tatsächlich okay. Also ich möchte nochmal Werbung machen für die Anrufungsauskünfte, weil sie im Vorfeld Klarheit schaffe. In dem Fall ist klar, der Weg, der angedacht war, geht nicht. Und wie gesagt, da nochmal Lob hat irgendjemand und wie gesagt, ich war da namentlich gar nicht beteiligt, also hat sich jemand ohne wirklich an einen Verein sich gewandt, aber absolut profimäßig, muss ich einfach sagen. Hut ab.
Das ist schön, das freut mich. Und vor allem, du sagst es ja, genau dafür ist die Anrufungsauskunft gedacht.
Genau, und jetzt
klärt die Sachen im Vorfeld und lasst es nicht drauf ankommen und nachher stehen wir da und dann geht es natürlich um viel Geld. Vor allen Dingen, meistens streiten wir ja nachher nicht um die Lohnsteuer. Die würde man in den Griff bekommen, aber die SV, die womöglich hinten dran entsteht und wo der Arbeitgeber dann zu 100% übernehmen muss, die ist halt das, was es so teuer macht.
Gut. Also gut, und Sebastian, dann, heute haben wir schwere Themen, oder?
Heute haben wir ein bisschen so querbeet mal aufgenommen. Wir machen ein bisschen
Sebastian war schuld. Der Herr Loser hat die Thema vorgegeben.
Oh. Ich habe gedacht, wir fangen heute Morgen mal an mit der Vorsorgepauschale noch einmal ein bisschen so ein Recap
Vorsorgepauschale.
Zur letzten Folge.
Gibt's das, ja. Sebastian?
Ja, da werden wir jetzt gleich uns drüber unterhalten, ob es die noch gibt und wie das Ganze funktioniert.
Ich erinnere mich an die 13. Folge. Ja. Aktivrente und Vorsorgepauschale. Aber Sebastian, ich war heute Morgen um 8 Uhr hier und habe mich echt vorbereitet.
Oh, dann
ich frage dich mal, ob du das kannst. Was steht in Randziffer 25 des BMF-Schreibens vom 14. August 2025?
Boah.
Also keine Mindestvorsorgepauschale mehr. Okay. Also sind wir schon drin, oder?
Ja, aber ich würde gerade das Inhaltsverzeichnis noch abschließen. Wir würden dann weitermachen mit der Pflegeversicherung uns da nochmal anschauen, was bedeutet es eigentlich mit diesen Kindern bei der Pflegeversicherung, wenn man die jetzt rückwirkend zum 1.7.2023 da dieses Erstattungsverfahren machen muss als Arbeitgeber, weil ich denke, das ist so ein Thema, da hatten wir ja schon im Vorgespräch uns auch unterhalten, das ist ein Thema, das drückt die Arbeitgeber halt schon ganz gewaltig, wie man da dran gehen muss. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, da sind wir sehr unglücklich als Verwaltung unterwegs im Bereich der Sozialversicherung. Das wollen wir mal beleuchten. Und dann schauen wir uns so nach hinten raus die aktuellen Gesetzgebungsverfahren, Steueränderungsgesetz 2025, zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz und das Aktivrentengesetz an. Wie ist da der aktuelle Stand? Weil ich denke, das ist jetzt so aufs Jahresende das, was in der Lohnbuchhaltung doch sehr interessiert. Jo. Und ich glaube, dann haben wir doch den Inhalt schon mal abgefespert und können einsteigen. Fangen wir an.
Vorsorgepauschale, ja.
Genau, fangen wir mit der Vorsorgepauschale an. Und bei der Vorsorgepauschale, ich wollte es einfach nochmal aufgreifen, weil ich gesagt habe, wir haben in der 13. Folge ja sehr lang über die Vorsorgepauschale gesprochen. Aber einfach nochmal, dass jedem Lohnabrechner klar ist, es gibt eben im Prinzip drei Fallgruppen, über die man dann ab nächstem Monat nachdenken muss, weil das kommt ja jetzt dann mit den Elstern zum 5. Dezember, also mit der nächsten Änderungsliste Elstern. Im Dezember werden diese Elstern PKV, private Pflegeversicherung, ausgespielt werden.
Und es also ist Sebastian, ja so, für die gesetzlich Versicherte wird sich jetzt erstmal gar nichts ändern, ne?
Genau.
Für die gesetzlich Krankenversicherte, also ganz normale, bei uns haben wir Beitragsgruppe 101 und Personengruppe 101 und Beitragsgruppe 111, ändert sich gar nichts. Unterschied merke, da ist das in Ordnung.
Genau.
Und spannend eben, und muss man auch sagen, für uns Arbeitgeber auch tatsächlich durchaus eine Erleichterung, dass ihr jetzt diese private Krankenversicherungsbeiträge ins Elternverfahren einbaut und zwei Datensätze übermittelt. Nämlich schön, denn eine, eigentlich tut er der Sozialversicherung gefallen, einfach den Betrag, der für den Beitragszuschuss maßgebend ist.
Genau.
Das ist der eine Elstamm-Datensatz, ne?
Ja,
Andreas Spenger zahlt 456,20 monatliche Beiträge oder 870 oder so weiter, ne?
Genau, also du sagst es ja richtig, wir haben zwei Elstam-Datensätze, das eine ist der normale, den wir schon immer hatten mit Steuerklasse, Kinderfreibetrag, Religionszugehörigkeit und so weiter. Und der zweite Teil, der jetzt neu dazu kommt, ist eben der Bereich private Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Und dieser ist wiederum zweigeteilt und hat eben einmal den Bereich, wie du es gerade gesagt hast, für den Zuschuss, für den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss. Das heißt, das ist der gesamte Krankenversicherungsbeitrag, den ein Arbeitnehmer leistet an die private Krankenversicherung, also inklusive Wahlleistungen und so weiter, alles, was dazugehört. Davon darf ich ja dann als Arbeitgeber maximal die 50% tatsächliche Beitrag als steuerfreien Arbeitgeberbeitrag eventuell zahlen. Muss natürlich noch die zweite Höchstgrenze rechnen. Wie hoch wäre der Beitrag zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung gewesen? Das ist ja der absolute Höchstbetrag, den ich zahlen darf. Aber ich darf natürlich auch nicht mehr erstatten wie die Hälfte der tatsächlich gezahlten Beiträge.
Und das macht das Programm, einfach mal als Praktikerei gebabbelt, das macht das Programm ja bisher schon vom Prinzip, kennen Sie die Papierbescheinigungen, und da hat das Programm schon geprüft, okay, wie viel ist die Hälfte und was dürfte ich denn maximal als Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen, und insoweit ändert sich nichts. Das Spannende ist, Sebastian, das hast du gesagt, der zweite Datensatz.
Ja, und der zweite Teil ist halt die bisherige Vorsorgepauschale. Das sind das, was, wo man bisher diese Bescheinigung vom Arbeitgeber hatte, zur Vorlage beim Arbeitgeber von der privaten Krankenversicherung, wo halt die Basiskrankenversicherungsbeiträge drinstehen. Der Bereich, der ist ja das, den wir dann zugrunde legen für die Frage der Berechnung der Vorsorgepauschale. Weil du hast ja so schön im Intro gerade gesagt, ich habe jetzt hier die Texte schon wieder vergessen, aber die sogenannte Mindestvorsorgepauschale, 1900 Euro in den Steuerklassen 1, 2, 4, 5, 6 und die 3000 Euro in der Steuerklasse 3, die gibt es halt ab 2026 dem Grunde nach nicht mehr. Es gibt für diejenigen, die noch Arbeitslosen versichert sind, so eine Art Auffangvorsorgepauschale, die kriegen eben die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bis maximal 1900 Euro in den Steuerklassen 1 bis 5. Also in Steuerklasse 6 gibt es auf keinen Fall mehr eine Art Mindestvorsorgepauschale mehr. da gibt's das noch. Aber wenn ich halt nichts habe an Beiträgen, weil nichts übermittelt wird, dann wird eben ab Januar 2026 auch nichts mehr abgezogen.
Also Sie werden das zum Beispiel merken, bei solchen Personengruppen wie Studenten, Studenten sind ja nur an der Renteversicherung, also wenn sie kein Minijob sind, keine Kurzfristigkeit, das prüfen sie immer natürlich zuerst, aber jetzt nehmen wir an, Werkstudent, Partikulationsbescheinigung liegt vor, 20-Stunden-Grenze eingehalten, sondern da zahlt er nur Beiträge zur Rentenversicherung, KV, Arbeitsloseversicherung und Pflegeversicherung ist ja versicherungsfrei. Und da gab es eben früher 12% vom Lohn, maximal 1.900 Euro, wurde einfach so mal pauschal abgezogen. Und jetzt ist tatsächlich so, jetzt wird nur noch die Beiträge zur Renteversicherung berücksichtigt und mindert sich und führt sich steuermindernd aus.
Und wie gesagt, also das ist natürlich ein Thema, was einfach wird. Also wir werden das halt über Studenten haben, auch bei den Leuten bei uns mit im Beamtenbereich, genau, mit Heilfürsorge, Polizisten, Feuerwehrleute, die werden halt im Januar plötzlich weniger netto haben.
Und das ist halt der Grund, warum ich es eigentlich erzähle, weil da wird natürlich schon mal eine Frage kommen. Also man unterschätzt die immer. Also Sebastian, du musst wissen, bei uns, also auch bei den Steuerberater oder auch bei den Mitarbeitern der Kanzlei, die Vorsorgeaufwendung kann von uns fast keiner mehr berechnen. Also ich kriege da immer die Krise, weil der Fehler gemacht werde und ich kann es tatsächlich noch rechnen. Die Vorsorgepauschale konnte ich als Tabelleredakteur auch ganz gut rechnen, weil ich es da immer gebraucht habe. Aber wir können es in der Praxis fast nimmer. Aber die Frage wird euch kommen, warum habe ich jetzt im Jahr Januar 2026 eventuell einen höheren Lohnsteuerabzug als bisher? Und es betrifft eben alle, die geringe Beiträge zur Sozialversicherung haben. Eben, wie du sagst, Beamte zum Beispiel oder auch manche Altersrentner wird es insoweit ein bisschen treffen.
Auch in der Steuerklasse 3 kann ich mir vorstellen. Nicht mehr auf 3.000 Euro, also der Familienbeitrag. Genau. Wenn beide Ehegatten arbeiten, noch keine Kinder da sind, dann wird eventuell der Beitrag, den der Einzelne zahlt, nicht mehr auf diese 3.000 Euro hochkommen. Man muss natürlich sagen, in den meisten
Fällen. Da wird man als Lohnabrechner dann das liegt einfach daran, dass sich die Berechnung der abzugsfähigen Sozialversicherungsabzüge geändert hat und deswegen eine höhere Steuerbelastung rauskommt und wir also als Lohnabrechner nichts dafür können.
Genau, das ist der wichtige Punkt für den Lohnabrechner. Und natürlich zum Schluss muss man ja sagen, es hat sich ja alles immer glatt gezogen über die Einkommensteuerveranlagung. Gab es ja diese Mindestvorsorgepauschale auch nicht beim Sonderausgabenabzug bei der Berechnung. Daher gab es da oftmals eine Nachzahlung, gerade mit den Steuerklasse 3, 5 Fällen und so weiter. Und das wird es in Zukunft eben nicht mehr geben, weil der Lohnsteuerabzug schon vorher jetzt höher ist und man versucht eben, den richtigeren Lohnsteuerabzug hinzubekommen.
So ist es. So, und ansonsten, also wie gesagt, man war ein bisschen überrascht also beim Durcharbeiten jetzt, was ihr da, also das BMF da an zwei BMF-Schreiber rauslassen hat. Das ist also auch wirklich tatsächlich erstaunlich, wie viele Probleme es gibt. Aber Sebastian, jetzt bleibe ich immer ganz normaler Lohnabrechner und habe jetzt keinen braven Beamten, der die Unterlage brav vorlegt, sondern meine üblichen Schlamper und denke erstmal, super, ich kriege jetzt elektronisch die Beiträge zur private Kranken- und Pflegeversicherung übermittelt. Ja. So, und jetzt kommt nichts. So, und zwar kommt nichts, weil es ein technisches Problem gibt. Was machen wir denn dann?
Gut, beim technischen Problem ist es ganz einfach, wenn ich dann als Lohnabrechner die Rückfuhr von meinem Arbeitnehmer bekomme, warum ist da nichts abgezogen, ich sehe, da ist nichts übermittelt worden, dann schicke ich den Arbeitnehmer zur privaten Krankenversicherung. Also der Arbeitnehmer muss zu seiner privaten Krankenversicherung gehen, muss sich dort eine Bescheinigung zur Vorlage für den Arbeitgeber, also so wie es bis 2025 war, erteilen lassen und legt die dann dem Arbeitgeber vor. Und zwar sowohl für Zwecke der Vorsorgepauschale wie auch für den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss. Wir fallen also für die Übergangsjahre 26, 27 auf das alte Papierverfahren zurück.
Aber nur, Sebastian, das war mir letztes Mal noch nicht richtig klar, gebe ich zu. Letztes Mal habe ich mein Waterloo gehabt. Aber nur bei technischen Problemen. Jetzt machen wir den nächsten Fall. Ein Querulant, Sprenger sagt, will ich nicht, ne, Datenschutz. Ja. Ich ziehe mein datenschutzrechtliches Aluhütchen auf und sage, ich widerspreche, dass die Versicherung, bei mir ist die DBK, das übermittelt. So, Sebastian, kann ich machen, muss ich aber nicht. Aber wenn ich es mache, wird es herb.
Ist eine blöde Geschichte. Wenn du es nämlich machst, ist es ja so, Der Lohnbuchhalter sieht weiterhin nur, es sind keine Daten über Elstam gekommen. Er sieht nicht, dass es einen Widerruf gibt im Programm. Was muss der Lohnbuchhalter jetzt machen? Er schickt auch diesen Arbeitnehmer zu dessen privater Krankenversicherung und sagt, lass dir im Zweifel eine Ersatzbescheinigung ausstellen. Jetzt weiß die private Krankenversicherung ja, da gab es den Widerruf. Deshalb stellt die private Krankenversicherung jetzt keine Papierbescheinigung aus. Und damit kommt der Arbeitnehmer wieder zurück zum Arbeitgeber und sagt, ich krieg nichts und dann gibt's nichts. Und das hat jetzt zwei Konsequenzen. Das eine ist natürlich, es gibt nichts bei der Vorsorgepauschale. Und wir haben jetzt als Arbeitgeber auch keinen Hinweis, dass wir einen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss zahlen dürfen. Es kann jetzt sein, aus sozialversicherungsrechtlich, arbeitsrechtlichen Gründen muss ich den Zuschuss zur privaten Krankenversicherung trotzdem zahlen. Dann muss er mir halt irgendwie nachweisen, was er zahlt. Wie das dann auch immer in seinem Kopf dann funktioniert mit dem Widerruf, weil er muss, wenn er ja widerruft, will er ja gerade, dass diese Daten nicht zu seinem Arbeitgeber kommen, aber er müsste jetzt eben nachweisen, was er macht, dann zahlt man arbeitsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich den Zuschuss, aber wir haben keine Grundlage für die Steuerfreiheit des Zuschusses. Der Zuschuss wäre dann also steuerpflichtig. Das Ganze könnte der Arbeitnehmer dann wiederum in der Einkommensteuerveranlagung entsprechend wieder richtigstellen. Deshalb hoffen wir einfach im Sinne aller Beteiligten, dass es nur ganz wenige Menschen gibt, die widerrufen, möglichst keine.
Also erstens, Sebastian, wird kein Zuschuss gezahlt. Wenn es keinen Nachweis gibt, gibt es keinen Nachweis. Auspatsch, da zahle ich keinen, denke ich mal arbeitsrechtlich und nach dem SGB eindeutig, dann gibt es nichts. Und zum Zweiten, hast du jetzt eben auch gesagt, Sebastian, muss man jetzt auch mal ehrlich sein, das sind wahrscheinlich minimale Fälle. Ich glaube, das ist unser Praxisproblem. Zweites Frage, die wollte ich dich fragen, habe es, wie gesagt, auch nachgelesen. Jetzt nehmen wir an, die Versicherungen, um das mal kurz zu erklären, weil ich mir es auch eben nicht klar war, die Versicherung meldet jetzt bereits tatsächlich im November, und zwar den Betrag, der nächstes Jahr im Januar zu erheben ist, also genau, der tatsächliche Beitrag und was ich davon Basisversorgung, also steuerlich abzugsfähig, und daraus rechnet unser Programm dann beim normalen Arbeitnehmer den Betrag, den die Versicherung meldet, mal 12, rechnet praktisch schon Jahresbetrag hoch, zieht den gesamten Beitragszuschuss ab, der steuerfrei bezahlt wird, und der Rest wird dann berücksichtigt. Das heißt, das ist so eine Vorausverfahren.
Ja.
Und bei der Beamten stellt das Programm eben fest, nee, also da gibt es ja keinen Beitrag.
Kannst du da noch ein bisschen detaillierter sein, weil eigentlich übermittelt das Bundeszentralamt über Elstam 12 Monatsteilbeträge Krankenversicherung.
Ah, okay.
Also das wird direkt als Monatsbetrag ausgewiesen, sodass der Programmablaufplan genau auf diesen Monatsbetrag draufknüpfen kann.
Also ihr rechnet praktisch hoch.
Genau.
Von den ersten Beitrag rechnet ihr hoch mal 12?
Also im Prinzip macht man es tatsächlich als Monatsbeiträge. Man nimmt tatsächlich den Monatsbeitrag, der gemeldet ist von der Versicherung, abzüglich dem monatlichen Zuschuss, der möglich wäre. Und daraus macht der Programmablaufplan dann eine Berechnung.
Wobei das habe ich nämlich verwirrt worden mit dem Jahresbetrag, aber es ist es klar, ne? Es bleibt im Ergebnis ein Monatsbetrag.
Genau,
ne?
Ja.
Und jetzt meine Frage, Sebastian, ganz kurz noch. Jetzt stellt der Arbeitnehmer, sagt, nee, Herr Sprenger, ich zahle nicht nur 477 Euro, sondern ich zahle 509 Euro. So, aber das Verfahren funktioniert technisch, also ist da. Dann muss ich als Arbeitgeber sagen, mir nutzt Papierbescheinigung nichts, bitte mit der Versicherung klären, wo die Differenz ist. Ich bin einstweilen mal an diese Elstam-Daten gebunden.
Also, jein, du weißt ja, wir sind jetzt im Steuerrecht, also es kommt darauf, in welchem Teilbetrag wir sind. Im Teilbetrag Vorsorgepauschale liegst du vollkommen richtig, da gilt Elstam. Da darf ich mich über den Elstam-Betrag nicht hinwegsetzen.
Nicht absetzen, genau. Okay.
Beim steuerfreien Arbeitgeberzuschuss hat man dagegen gesagt, nein, da ist es anders, weil der steuerfreie Arbeitgeberzuschuss, dieser Teilbetrag wird nur mitgeteilt, Arbeitgeber prüfe, ob du einen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss zu zahlen hast. Zum Beispiel bei mir als Beamter kriegt mein Arbeitgeber, das Landesamt für Besoldung und Versorgung in Fellbach, auch den steuerfreien Arbeitgeberzuschussanteil mitgeteilt, muss aber prüfen, ey, der ist Beamter, der kriegt Beihilfe, der kriegt keinen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss für seine privaten Krankenversicherungsbeiträge, zahlt also nichts. Und deshalb hat man hier gesagt, okay, für den Betrag steuerfreier Arbeitgeberzuschuss kann ich jetzt sehr wohl wiederkommen mit einer Versicherungsbescheinigung und sagen, hier hat die Versicherung bescheinigt, dass es hier einen größeren Betrag gibt. Das könnten eben in meinen Augen Fälle sein, wo eben ein Arbeitnehmer verheiratet ist und der Betrag für den Verheirateten läuft nicht auf dem Versicherungsvertrag des Arbeitnehmers. Und da gibt es aber, Sozialversicherungsrechte ist aber auch für diesen Teil, der für den Arbeitnehmergarten zu zahlen ist, ein steuerfreier Zuschuss zu zahlen. Dann könnte ich eine Papierbescheinigung bringen.
Jetzt übersetze ich es mal für eine Lohnabrechnung, der Blöde, dann mache ich mir gar keine Sorge. Warum? Also, mein Programm verwendet sowieso nur das für die Vorsorgepauschale, was ihr übermittelt. Da habe ich gar keine Möglichkeit, Sebastian einzugreifen, definitiv nicht.
Das finde ich gut.
Da bin ich einfach blind. Ja. Und wenn aber jetzt jemand kommt und sagt, nee, da fehlt zum Beispiel jetzt noch die private Krankenversicherung für mein Kind, das ist wohl irgendwie nicht übermittelt, weil das eigentlich auf die Frau läuft, auf der andere Elternteil, dann könnte ich für den Beitragszuschuss tatsächlich sagen, okay, ist in Ordnung, ich habe jetzt die Papierbescheinigung, ich zahle einen höheren Beitragszuschuss, als mir jetzt über die Elstammdate übermittelt wurde.
Genau.
Ein bisschen Praktikerhinweis, ich weiß, es ist schwierig, da diskutieren wir schon länger über diesen Beitragszuschuss. Bitte denken Sie dran, ich darf meinem Arbeitnehmer, meiner Arbeitnehmerin einen Beitragszuschuss für Angehörige bezahlen, wenn der Angehörige, jetzt kommt der komplizierte Satz, bei einer gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert wäre. Also ja. Ich hoffe, es ist verständlich. Also nehmen wir an, es kommt für das Kind Sebastian, lege ich den Ding vor, das läuft aber auf den anderen Elternteil, dann muss ich prüfen, wer der Sebastian bei einer gesetzlichen Krankenversicherung von mir in meiner Familienversicherung mit drin, dann darf ich einen Beitragszuschuss gewähren, heißt es nein, dann wird er rausfallen.
Genau.
Das ist einfach, die Themen werden jetzt ein bisschen mehr auftauchen, Sebastian, da haben wir vielleicht in der Vergangenheit nicht ganz so genau hingeschaut.
Also das gehe ich auch davon aus, einfach ist ja immer so, wenn Papierverfahren durch elektronische Verfahren ersetzt werden, dann schaut man genauer drauf, muss man ja auch. Und dann haben wir genau dieses Thema, dass dann Sachen auftauchen, wo man eigentlich sagt, das ist ja eigentlich gar keine Frage, das war schon immer so, aber eben, es war schon immer so, heißt nicht, dass wir es schon immer so gemacht haben.
Und jetzt haben wir noch die dritte Fallgruppe, Sebastian, ihr habt eine Krankenversicherung aus der Schweiz. Die soll jetzt nach dem SGB die Voraussetzung für einen Beitragszuschuss erfüllen, weil es den gleichen Versicherungsschutz gewährt wie eine gesetzliche Krankenversicherung. Aber jetzt natürlich sitzt die Versicherungsgesellschaft in Basel und nimmt nicht an diesem elektronischen Verfahren teil.
Ja, das geht ja auch gar nicht, weil ich kann ja ein Schweizer Unternehmen nicht nach deutschem Recht verpflichten, dran teilzunehmen. Da ist es tatsächlich so, hier brauchen wir wieder das alte Freibetragsverfahren. Das heißt, da muss ich den Arbeitnehmer als Lohnabrechner, wenn der dann im Januar kommt und sagt, hey, die Krankenversicherung wird ja gar nicht mehr berücksichtigt, zum Finanzamt schicken. Finanzamt trägt das Ganze über das Lohnsteuerermäßigungsverfahren als Freibetrag ein und der Freibetrag wird mir dann als Arbeitgeber ins Elstam-Verfahren reingespielt. Ich sehe allerdings als Arbeitgeber nicht, dass die ausländische Krankenversicherung hier berücksichtigt ist, weil im Freibetrag habe ich ja keine Aufschlüsselung, für was der Freibetrag gewährt worden ist, ob da V&V-Verluste dahinterstehen oder eben die ausländische Krankenversicherung. Das sehe ich dem Freibetrag nicht an. Da muss dann halt der Arbeitnehmer im Zweifel mit dem Finanzamt das Ganze klären.
Das ist natürlich deswegen spannend, weil ich natürlich immer noch den Beitragszuschuss gewähren muss, ne?
Ja. Da brauchst du dann wieder die Papierbescheinigung dafür von der Versicherung. Das hilft nichts, weil den bekomme ich natürlich dann nicht. Und dann sehe ich ja, ausländische Krankenversicherung, hier gibt es kein elektronisches Verfahren, hier falle ich auf die Papierbescheinigung für den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss zurück. Nur muss ich dran denken, für die Vorsorgepauschale darf ich bei einer ausländischen Krankenversicherung wieder nicht auf die Papierbescheinigung zurückgreifen. Also es ist schon ein bisschen kompliziert geregelt, aber wenn man es mal so dem Grunde nach verstanden hat, eben Grundfall, es kommt über Elstam, Ausnahmefall, es ist eine inländische PKV und kommt nicht über Elstam, dann darf ich auf die Papierbescheinigung der Versicherung zurückgreifen. Weiterer Ausnahmefall, es ist eine ausländische PKV, dann, wenn es eine ausländische PKV ist, dann muss ich halt übers Freibetragsverfahren gehen. Heißt aber auch, beim Widerrufsfall oder bei technischen Problemen oder eben, wenn der Arbeitnehmer sagt, da stimmt was nicht, immer den Arbeitnehmer zur inländischen privaten Krankenversicherung schicken. Wenn der Arbeitnehmer sagt, ich habe eine ausländische private Krankenversicherung, ist der einzige Fall, wo ich den Arbeitnehmer zum Finanzamt schicke. Und darauf, das ist einfach, denke ich, das, was der Lohnbuchhalter beeinflussen kann, dass er die Personengruppen der Arbeitnehmer zum richtigen Ansprechpartner schickt. Ich befürchte, es wird oft genug so sein, der Lohnbuchhalter schickt den Arbeitnehmer zu Recht zu seiner inländischen privaten Krankenversicherung und sagt, du brauchst eine Papierbescheinigung, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Das ist normal bei einem Verfahren, das so und so viele Millionen Arbeitnehmer betrifft, dass da einige Fälle auftauchen werden, die nicht funktionieren. Und die Versicherung weiß aber nicht, wie sie damit umgeht, schickt denjenigen wieder zum Finanzamt. Das Finanzamt sagt, wir können nicht helfen. Und dann schicke mal den armen Kerle jetzt immer wieder im Kreis herum. Und da hoffen wir, dass wir dann relativ schnell diesen gordischen Knoten zerschlagen.
Ja gut, wenn man als Lohnabrechner schon mal helfen können, sage ja, ich trage mir jetzt mal manuell ein für einen Monat, den Betrag, den mir der Arbeitnehmer nennt, und lasse mir dann im nächsten Monat die Bescheinigung vorlegen.
Ja.
Genau. Also ich glaube, da kann man schon helfen. Das Lohnsteuerrecht ist ja bezüglich Korrektur im Vormonat
auch genau, relativ entspannt. Das sind wir ja im laufenden Jahr, hast ja auch jederzeit die Möglichkeit, das dann wieder richtig zu stellen. Aber das Ungeschickte ist halt tatsächlich, dass ich befürchte, dass es da in den Schnittmengen, gerade dann, wenn es halt schief geht bei einem Arbeitnehmer, dann wird es richtig schief gehen. Das,
ja, und die Nadelprobe ist für euch jetzt, Sebastian, eigentlich dieser 20. November, ne?
Ja, der 20.
Sind die Versicherungen November. Gezwungen, ja. Praktisch, oder? Ja, die müssen es bis zum 20. November übermitteln. Ja. Und erst dann kann das BMAS oder das Bundeszentralamt für Steuern rechnen. Sorry, also das macht das Bundeszentralamt für Steuern. Ja. Also sind wir genau. Gespannt, wie es läuft.
Ja, also da ganz entsprechend, ja, 20.11. ist ein entscheidender Termin. Und dann halt, ich denke, so ab 29. oder 30.11. kann jeder auch privat in seine Elster mal reingucken, wenn er privat krankenversichert ist, und gucken, ob dieser Bestandteil da ist. Das ist für mich dann der spannende Punkt, wenn ich mal selber reingucken kann und sehe, oh, die private Krankenversicherungsbeiträge, die sind in meinen Elster-Daten plötzlich da, dann weiß ich, dass alles richtig laufen wird. Da bin ich.
Also machen wir nochmal Zusammenfassung, Sebastian. Ausland, ja. Zum Finanzamt schicke mit dem Nachweis, wird ja. Über einen Freibetrag berücksichtigt. Ja. Querulant hat Pech, kriegt gar nichts, weder ja. Meines Erachtens weder Beitragszuschuss noch Vorsorgepauschale.
Ja.
Und für die Fälle, wo das eigentlich vom Prinzip her läuft, entweder wenn der kommt und sagt, ich zahle aber mehr Beiträge, dürfe ich es für den Beitragszuschuss berücksichtigen. Und wenn es jetzt wirklich mal technisch hängt, inländische Krankenversicherung, aber das kommt halt nicht, dann tatsächlich sage, gib mir die Papierbescheinigung, da bleiben wir praktisch noch im alten Verfahren. Ich glaube, Übergangsregelung gilt für 2 Jahre, gell?
Genau, 2026, 27 und dann warten wir mal ab. Du weißt ja, manchmal dauern auch Übergangsregelungen länger, als man denkt, aber das brauchen wir heute nicht drüber diskutieren, weil man jetzt erstmal gucken muss. Vielleicht funktioniert es ja viel, viel reibungsloser, als das in der Vergangenheit ab und zu auch mal schon mal der Fall.
Ja, Sebastian, das war tatsächlich für die Arbeitgeber, auch gerade bei großen Firmen, nervig. Es gab halt immer Menschen, die privat krankenversichert waren, die haben pünktlich die Unterlage geliefert. Ja. Und es gab halt immer Schlamper und du musstest immer nachfragen. Also da würde ich sagen, ist der dahinterstehende Bürokratieabbau aus Sicht von mir jetzt als Lohnabrechner, glaube ich, tatsächlich eine relevante Größe. Und wenn es am Anfang ein bisschen knirscht, das sind wir ja gewohnt. Also das war jetzt nicht böse gemeint, das ist halt einfach nein, so, ne? Das haben wir auch bei unseren halt Updates im Programm.
Genau. Bei meinem Massenverfahren ist das ganz normal, dass aber was schief gehen kann. Das ist einfach nicht auszuschließen. Da muss man sich, denke ich, auch ehrlich machen und sagen, das ist so und das gehört auch dazu. Wir haben es bei Elster damals auch bei der Einführung erlebt und dann hat sich das doch relativ schnell eingegroovt und lief. In den allermeisten Fällen sauber und stabil.
Ja, das bist du aus Lohnabrechner auch gewohnt, was bei uns nochmal Updates kommen, weil irgendwas hängt, muss halt das Update aufspielen. Also mir war wichtig, dass sie wissen, dass die Teilnehmerinnen oder Hörer wissen, es ist jetzt, glaube ich, kein Punkt, wo man sich besonders Stress machen soll. Und vor allem, weil man ja auch in der Praxis helfen kann.
Ja. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch weiter zu der Pückkinder, oder?
Ja.
Und bei der Pückkinder, ich würde mal versuchen, den Aufschlag zu machen und du korrigierst mich, wenn ich sozialversicherungsrechtlich Unsinn erzähle. Da geht es ja darum, wir haben zum 1.7.2023 dieses neue Pück gehabt, also das Gesetz für die Pflege, für die Kinder
in der Pflegeversicherung. Genau.
Genau, das Pflegeunterstützungs- und Ergänzungsgesetz. Danke dir. Und es ist so gewesen in dem Gesetz, dass man ja aufgrund der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung gesagt hat, okay, für Eltern, die Kinder bis 25 Jahre haben, muss es weitergehende Abschläge geben gegenüber dem ersten Kind, für das man ja, wenn man einmal ein Kind hat, einen generellen Abschlag in der Pflegeversicherung bekommt. Da haben wir dann die entsprechenden Abstufungen für diese Pflegeversicherungsbeiträge drin. Und dann hatten wir ja das Problem, wie erfährt jetzt der Arbeitgeber über die Anzahl der Kinder für die Berücksichtigung dieser Pflegeversicherungsabschläge. Und das war das eigentliche Hauptproblem, dass die Pflegeversicherung ja leider einen anderen Kindbegriff hat wie das Steuerrecht. Das Steuerrecht sagt ja, bis 18 Jahre kannst du ein Kind immer berücksichtigen, darüber hinaus nur unter bestimmten weiteren Tatbestandsmerkmalen, wie eben das Kind ist in Aus- oder in Fortbildungsmaßnahme, das Kind ist im freiwilligen sozialen Jahr oder sowas, dann darf ich es ja weiter berücksichtigen. Während die Pflegeversicherung sagt, Kinder bis zum 25. Lebensjahr sind immer zu berücksichtigen. Und wir reden auch gar nicht drüber, dass es da noch bei Stiefkindern, Adoptivkindern und sonstigen noch besondere Geschichten gibt, dass die Pflegeversicherung da mehrere Kindschaftsverhältnisse wie zwei kennt. Aber das ist eigentlich das Hauptproblem gewesen. Deshalb konnte man nicht einfach sagen, nimm doch die Kinder, die du übers Elsterm-Verfahren für die Zwecke der Steuer bekommst, weil eben das Steuerrecht und das und die Pflegeversicherung hier auseinanderfallen, was den Kindbegriff angeht. Und das war eigentlich, glaube ich, das erste Problem. Und dann hat man ja gesagt, ja gut, elektronisch kriegt man da auf die Schnelle kein Verfahren hin. Also, liebe Arbeitgeber, schaut mal, wie ihr an den Nachweis kommt. Lasst euch das mal nachweisen über Geburtsurkunden oder Sonstiges von euren Arbeitnehmern. Im Zweifel halt auf Zuruf und glaubt.
Also im Gesetz, Gesetzesbegründung, hab's nochmal nachgelesen, steht drin, weil das eben auch sind die vorhandenen elektronischen Bearbeitungssysteme entsprechend zu programmieren. Und da haben wir gesagt, wir haben eine Übergangsfrist. Das Gesetz gilt ab 1.7.23 und bis zum 31.12.2024 soll das System dann letztendlich stehen. So steht es in der Gesetzesbegründung drin. Und im ersten Gesetzesbegründung, im ersten Entwurf stand drin, soll ein modernes, unbürokratisches, elektronisches Verfahren auf den Weg gebracht werden. Ja. Und letztendlich, Sebastian, sind sie aber jetzt doch Elsterm-Daten, also frech gesagt, es kommt nämlich doch vom Bundeszentralamt für Steuern, diese elektronische Übermittlung. Wir melden uns als Lohnabbrecher und sagen, wir haben hier Arbeitnehmer, pflegeversicherungspflichtig über das RVBA. Dem haben wir jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, weitere Aufgabe zugeordnet. Da wird dann praktisch beim Bundeszentralamt für Steuern die Daten, im Grunde sind steuerliche, also eine Mischung aus Meldedaten und steuerliche Daten abgefragt und dann stellt sich raus, für den Andreas Sprenger gibt es immer an drei Kinder. Und dann geht es zurück ins Lohnprogramm.
Ja, und jetzt.
Und ich glaube, es war für euch auch Aufwand, oder?
Also ich muss zugeben, da es ja beim Bundeszentralamt läuft, haben wir nicht viel mitbekommen davon, aber ich gehe davon aus, das hat Aufwände verursacht, weil allein die Daten wieder neu zu strukturieren, zusammenzufassen und zum Abruf zur Verfügung zu stellen, wird immer Arbeit und Aufwand verursachen.
Und dahinter muss man mal klar sagen, also wenn man, und jetzt muss ich vorausschicken, ich bin ein absoluter Fan der deutschen Sozialversicherung, ich finde, sie wird viel geprügelt und viel geschuldet, aber sie hat eben doch, verfüllt ihre Aufgabe bei allen Schwierigkeiten ganz gut. Aber ich muss einfach aussagen, als Lohnabrechner, dazu stehe ich, Bürokratisierung der Lohnabrechnung ist meistens der Sozialversicherung zuzuschreiben. Also da sind sie echt Bürokratietreiber. Und eigentlich war das Aufgabe der Pflegekasse, die Kinderzahlen nach der Pflegeversicherung, also bis zum 25. Geburtstag, zu übermitteln. Jetzt haben wir im Ergebnis eben dann doch eine Mischung aus Steuerdaten und Meldedaten. Und das Erste, was störend war, der lange Übergangszeitraum, bis das System funktionierte, nämlich vom praktisch 1.7.23 bis zum 1.4.25. Und da hat man gesagt, okay, das soll halt die Arbeitgeber auffangen. Und was mich bis heute stört, wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, Herr Sprenger, nach der elektronischen Meldung sind zwei Kinder zu berücksichtigen für die Pflegeversicherungsabschläge. Ich habe aber drei Kinder. Dann bleibt es immer noch Aufgabe des Arbeitgebers oder des Lohnabrechners, sich für die drei Kinder die Nachweise geben zu lassen und im Programm manuell zu ändern, statt zwei Kinder für die Pflegeversicherung, drei Kinder für die Pflegeversicherung. So, und es gibt kein Verfahren, wie ich diesen Datensatz, richtig sind drei Kinder, der Pflegeversicherung irgendwie zurückmelden kann. Also es pflegt niemand. Finanzamt sagt erstmal vom Prinzip, sind ja nicht unsere steuerliche Daten. Es ist einfach nur eine Information. Wir sind nicht zuständig, verstehe ich auch. Und für die Pflegeversicherung hat man kein System geschaffen, den Datensatz zu berichtigen. Mhm. Ich muss aber als Lohnabrechner was dran denken. Naja, das eine Kind wird jetzt gar nicht gemeldet in diesem System. Ich muss dran denken, weil wird das Kind 25. Das heißt, ich muss das Geburtsdatum eingeben. Mhm. Und das ist das Erste, die Aufgabe vom Gesetzgeber war, die Pflegekassen sind dafür jetzt zuständig, die Daten zu übermitteln, und es gibt bis heute kein System, diese Daten zu pflegen. So, das ist aus meiner Sicht ein schwerer Kritikpunkt. So, ja. Und Sebastian, der zweite Punkt ist, es gibt natürlich jetzt in der Praxis, also das Verfahren läuft auch verhältnismäßig gut, das muss man jetzt auch mal sagen, man kann nicht nur schimpfen, immer wieder Fälle, wo du überraschenderweise feststellst, der Arbeitgeber hat nach den Kindern gefragt, aber irgendwie hat der Arbeitnehmer das nicht auf die Reihe bekommen, und jetzt stellt sich raus, okay, sind eben doch rückwirkend 3 Kinder zu berücksichtigen, statt 0, also wir haben da ganz verrückte Fälle, ja, oder statt einem. Und dann macht unser Lohnprogramm dann über diese Historienabfrage eine Rückrechnung.
Jetzt nehmen wir an, also ihr hattet den Fall. Das nächste Problem, weil die Rückrechnung müsste doch bis 1.7.2023 reichen. Das wird aber das Lohnabrechnungsprogramm doch wahrscheinlich gar nicht leisten können.
Genau, das ist jetzt beides spannend. Also bei uns kam der Fall vor, obwohl wir uns bei dem Mandant viel Mühe gegeben haben. Es gab eine Korrektur, und zwar wirklich tatsächlich bis zum 1.7.2023. Und es waren meines Wissens, glaube ich, fast 300 Euro, die erstattet wurde. Und Sebastian, spannend, diese 300 Euro haben wir jetzt im Jahr 2025 ausbezahlt. Mhm. Also der Arbeitnehmer bekommt die Erstattung. Steuerlich wandert es aber ins Jahr 25, ne?
Ja, steuerlich ist ganz klar. Wir haben Zufluss-Abfluss-Prinzip. Die Beiträge wurden ja in 23 und 24 zu hoch gezahlt, sind dort zu berücksichtigen bei der Vorsorgepauschale und auch beim Sonderausgabenabzug. 25 erfolgt die Erstattung. Da brauche ich es in der Vorsorgepauschale wie eine Beitragsrückerstattung durch die private Krankenversicherung nicht berücksichtigen. Aber im Sonderausgabenabzug für die Steuererklärung 2025 muss ich es dann berücksichtigen, was natürlich für euch auch bedeutet, ihr müsst jetzt die Erstattung der Pflegeversicherungsbeiträge in die Lohnsteuerbescheinigung reinbekommen, weil ihr müsst jetzt weniger Pflegeversicherungsbeiträge übermitteln.
Genau, also, weil das letztes Jahr habe ich mich tatsächlich mit einem Chef in einer Lohnabrechnungssoftware da richtig gestritten. Also das führt keine steuerliche Rückkorrektur auf 23/24 raus. Es wird keine korrigierte Jahressteuerbescheinigung für 23/24 erteilt, sondern der Arbeitnehmer versteuert es im Jahr 25 nach, und ausgewiesen wird es durch Verrechnung der tatsächlichen Beiträge mit Erstattung in dieser Zeile Arbeitnehmeranteile zur Pflegeversicherung. Ne? Das ist einfach, dieser Betrag von 300 Euro wird abgezogen.
Ja, genau.
Also wird auch kein Minus gemeldet, sondern der zahlt einfach, es könnte ein Minus sein, theoretisch, oder?
Theoretisch könnte es einen Negativbetrag sogar geben, weil wenn du mehr erstatten musst, wie der Arbeitnehmer für diesen Arbeitnehmer in dem Jahr gezahlt wird, aber es gibt keine zwei Zahlen, wo man einmal sagt, das ist der positive Betrag, den ich auch für die Vorsorgepauschale berücksichtigt habe, und das ist der erstattete Betrag. Nein, der erstattete Betrag ist zu kürzen vom positiven Betrag, und dann entsprechend ist die kumulierte Summe in einem Betrag zu übermitteln ans Finanzamt in der entsprechenden Zeile auf der Lohnsteuerbescheinigung.
Also, nächste Feststellung, wir rechnen zurück. 23/24, aber steuerlich wandert es ins Jahr 25, und es ist eben keine 300 Euro, die man jetzt einfach so bekommt, sondern die 300 Euro sind steuerlich tatsächlich, wird praktisch im Ergebnis wie Arbeitslohn, also es ist beamterst, aber es wird im Grunde genommen, sind es einfach steuerpflichtig, sagen wir es mal so.
Genau, ja.
Und jetzt, Sebastian, kommt eigentlich der eigentliche Ärgerpunkt. Jetzt haben wir ja ein langes Vorlaufverfahren, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ging deswegen so lang, weil die Pflegeversicherungs- oder die Pflegekasse oder die Sozialversicherung kein adäquates Meldeverfahren zur Verfügung stellen konnte. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt sind wir im Jahr 25, bis bei uns die Historienabfrage sagt, da gibt es also Abweichungen. Und jetzt haben wir folgendes Problem, wir müssen, so steht es tatsächlich in einem Rundschreiben, grundsätzliche Hinweise, Differenzierung der Beitragssätze in der Pflegeversicherung, das steht tatsächlich drin, wir müssen zurückrechnen. Und zwar bis zum 1.7.2023. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Erstens, es gibt Arbeitnehmer, die sind ausgeschieden in der Zwischenzeit. Wenn man diese grundsätzlichen Hinweise durchliest, gnadenlos, ihr müsst auch für ausgeschiedene Arbeitnehmer zurückrechnen. Das ist für den Lohnabrechner fast unvorstellbar. Man muss sich das mal praktisch vorstellen, der Arbeitnehmer. Und es sind, um es jetzt mal klar zu sagen, auch Leute häufig aus dem gewerblichen Bereich, die haben es nicht verstanden oder waren damit überfordert. So, jetzt ist er ausgeschieden. Ich müsste jetzt was raussuchen. Ich müsste ihn erstens im Lohnprogramm aufmachen.
Ja.
Was zu Störungen führt, weil sich im Lohnprogramm irgendwas geändert hat und sagt, dieser Arbeitnehmer ist fehlerhaft. Zweitens, habe ich noch die Adresse? Habe ich noch die Bankverbindung? Nein. Also das kann sein, dass es stimmt, aber glauben Sie mir, auch in meinen Mandanten sind es oft Arbeitnehmer, die einfach gar nicht mehr erreichbar sind. Das heißt, ich habe da massive Schwierigkeiten. Und wenn man ins Gesetz schaut, ist es immer noch eine Aufgabe, so wird es immer da formuliert, der Pflegekassen und der beitragsabführenden Stelle. Also da steht und drin.
Ja.
So, und da komme ich jetzt ans Ende. Zweiter Fall ist, was wohl kein Mensch bedacht hatte, es gibt Betriebe, den Arbeitgeber gibt es gar nicht mehr. Das kann sich, glaube ich, in der Sozialversicherung niemand vorstellen, dass es Betriebe gibt, die einfach beendet werden. Alter, einfach aufhören. So, jetzt hat der Arbeitnehmer da zu viel bezahlt. Und der dritte Punkt, mein Programm, da bin ich echt dankbar, konnte tatsächlich zurückrechnen bis zum 1.7.2023. Bei uns hat es also problemlos funktioniert. Mhm. Und dann macht man das natürlich auch selbstverständlich. Ja. Aber es gibt einen großen Anbieter, Dativ, der erstaunlicherweise nicht bis zum 1.7.2023 zurückrechnen kann, sondern nur bis zum 1.1.2024. Da muss man sagen, da wundert man sich jetzt A über Dativ, darf ich mir jetzt erlauben, weil zum Beispiel andere Eurodata und so weiter, die können, das SAP kann länger zurückrechnen, aber es ist tatsächlich von der ITSG, das ist die zentrale Zertifizierungsstelle für die Sozialversicherung, für Lohnprogramme, lässt es ausdrücklich zu. Also die Dativ-Anwender, die durchaus stolz auf ihr Lohnprogramm sein dürfen, die bewegen sich in den Daten, den die Sozialversicherung vorgibt. So, das heißt, da habe ich das Problem, was mache ich mit dem Jahr 23, kann ich nicht mehr zurückrechnen und Insolvenzfälle genauso. Und jetzt, Sebastian, ich muss aber, der Arbeitnehmer hat einen Anspruch drauf auf diese Beiträge, denn es hat das Bundesverfassungsgericht verlangt. Das ist nicht nur Idee politisch, sondern Bundesverfassungsgericht. Wenn ich jetzt versuche zu sagen, die Pflegekasse, die sind ja bei der Krankenkasse hinterlegt, jetzt seid doch bitte ihr an der Reihe, dann stellt sich raus, dass sich da keiner Gedanken gemacht hat. Das ist einfach
eine Blackbox.
Es gibt kein Verfahren.
Damit hast du natürlich ein Problem, weil eigentlich wäre es ja das Einfachste. Du gehst über die Krankenversicherung, dann für die restlichen Beiträge sagst, Arbeitnehmer, wende dich an deine Krankenversicherung.
Genau.
Krankenversicherung erstattet, kann ans Finanzamt einen entsprechenden E-Datensatz und einen elektronischen Datensatz liefern. Das macht die Krankenversicherung ja auch für andere Beitragsgeschichten. Die haben ja das Verfahren auch für Lohnersatzleistung mit dem entsprechend reduzierten oder negativen Pflegeversicherungsbeitrag. Ja. Bei uns könnte es ins Einkommensteuerprogramm dann im Rahmen der Steuererklärung einfließen und alles wäre gut.
Also steht auch in diesem grundsätzlichen Hinweis, ist im Einzelfall eine Aufrechnung durch die Beitragsabführungsstelle nicht mehr möglich, weil keine laufenden Beiträge zur Pflegeversicherung gezahlt werden, ist ein Antrag auf Erstattung der Beiträge an die zuständige Krankenkasse, die zu viel gezahlten Beiträge eingezogen hat, zu stellen. Das heißt natürlich, Leute, jetzt macht doch über SV-Meldeportal einen negativen Beitragsnachweis. Da muss ich einfach sagen. Also,
ja, aber das
ist
bei euch ja dann dreifach Aufwand, weil das heißt ja, wenn ich es für mich zu Ende denke, ihr müsst ja dann auch nachher noch in die Lohnsteuerbescheinigung eingreifen und den reduzierten Pflegeversicherungsbeitrag auch noch irgendwie dort ins Programm reinbekommen.
Und vor allem, Sebastian, die Lohnprogramme sind ja nicht dazu da, nur den Lohn auszubezahlen.
Ja.
Also die machen, oder zu berechnen, die machen den Auszahlungslauf.
Da stimmt ja nachher gar nichts mehr überein.
Da stimmt gar nichts mehr. Das geht in die Buchhaltung rüber.
Ja.
Wenn man sich mal vorstelle, dann sitzt jemand vom Arbeitgeber da, sucht sich die Daten raus, rechnet von Hand den Erstattungsanspruch, macht über SV-Meldeportal. Das ist die ITSG wahnsinnig stolz drauf, aber ich als Praktiker muss sagen, du kriegst die Zuckungen bis die 1000, also ist wie Ikea-Schrank.
Ja.
Wobei man das gar nicht mehr sagen muss, ich habe jetzt einen aufgebaut, völlig problemlos, aber es ist ja wirklich wie Puzzlearbeit, das passt nicht, da musst du ein Kreuz denn machen, da musst du hereintragen. So, jetzt gehe ich her und mache den negativen Beitragsnachweis, dann habe ich die Rückfrage von der zuständigen Kasse und dann habe ich das nicht elektronisch in meinem System. Kommt später mal eine SV-Prüfung, macht einen Summenabgleich, ist eine Differenz drin. So, Ich muss ich dran denken, das war damals dieser manuelle Beitrag. In der Buchhaltung wundern die sich, warum jetzt plötzlich 326 Euro komme. Muss ich sagen, denk dran, das habe ich ja, weißt du, wie habe ich so über so ein, so, und es ärgert mich einfach. Ich finde, die Sozialversicherung ist wichtig. Sie hält uns auch immer vor und sagt, Leute, wir bieten Schutz, ihr haltet euch an die Gesetze. Und jetzt drückt sich jeder weg über diese Frage.
Ja.
Egal wo, totales Schweigen. Also es weiß noch niemand, wie man das macht. Und immer macht's doch ihr Arbeitgeber. Mhm. Aber Sebastian, unser Problem ist, die Lohnnebenkosten bei uns sind brutal hoch.
Mhm.
Und es muss eben auch der Zweig der Sozialversicherung sehen, wir können mit dieser Verlagerung auf Arbeitgeber so nicht weitermachen. Das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand und es schwächt eben auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das muss man jetzt einfach mal so deutlich sagen. Und hier finde ich einfach, ist der Spitzenverband der Krankenkasse, bei dem die Pflegekassen angesiedelt sind, jetzt mal in der Bringschuld oder von mir aus BMAS, wie man hier den Arbeitnehmer informiert. Achtung, ich kann immer rückrechnen, sie haben zu viele Beiträge bezahlt, bitte an die Krankenkasse wenden.
Ja. Ja, aber das ist natürlich wirklich, also da sieht man halt wieder das Zusammenspiel Sozialversicherung und Steuerrecht, genau. Muss halt auch wirklich immer bis zum Ende gedacht werden. Da ist wirklich eine ganz enge Abstimmung eigentlich von BMAS und BMF erforderlich und natürlich am besten unter Einbeziehung von Praktikern, die halt auch wissen, was machen die Programme? Also gerade die Abrechnungstiefe im DATEV-Programm, das hat mich auch überrascht, dass die eben nur zurückgehen. Aber wenn man es halt...
Aber die sagen natürlich zu Recht, ITSG sagt,
du musst ja noch. Genau, du musst nicht. Und wenn da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, wenn ich auf der einen Seite im Programmhersteller sage, ihr sollt eigentlich nur bis April des Vorjahres zurückrechnen, dann geht man schon großzügigerweise bis im Januar zurück und dann geht man aber eben nochmal ein Jahr weiter plötzlich und sagt, jetzt bräuchte man es noch. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man die Fristnummer verschoben hatte vom 31.12.2024, wo die Kinder ja eigentlich elektronisch hätten geliefert werden sollen, dann auf März 2025, de facto dann erst in der Sommer 2025, bis es wirklich alles sauber gelaufen ist.
Mein Sebastian, wenn ich die Bilanz abgebe für eine GmbH, die älter als ein halbes Jahr ist, habe ich schon ein Problem. Weil man sagt, Leute, nach einem halben Jahr zu klären, wie ist der Bilanzansatz, ist schwierig. Ja. So, das ist einfach zu lang, wenn eine Sozialversicherung insgesamt 2 Jahre braucht, um ein elektronisches Verfahren einzuführen. Das ist einfach zu lange. Und da kann man sich aus meiner Sicht nicht so einfach machen, zu sagen, gut, das muss halt der Arbeitgeber, müsste das halt hinbekommen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und das ist jetzt alles passiert. Und wie gesagt, ich will auch nochmal sagen, das Verfahren in der Praxis läuft ja schon einigermaßen okay, aber es bedarf für die Zukunft einfach Überlegungen, wie Datenstrukturen der Sozialversicherung vernünftig geregelt werden. Das ist die Forderung auch an die Politik. Der Bürokratieabbau muss auch mal konkret auch in diesem Bereich Sozialversicherung, Spitzenverbände mal eingreifen, weil man das auf die Dauer nicht mehr hinbekomme. Wir haben Kanzleien, wo die Mitarbeiter sagen, ich habe keine Lust auf Lohnabrechnung. Wo es dann der Chef selber macht, ist natürlich Lust oder die Chefin. Und uns laufe hier die Lohnabrechner auch von Bord. Und denke Sie mal an große Arbeitgeber, die wirklich unglaublich viele Menge von Arbeitnehmern abrechnen. Ja, da ist das nicht ein Problem von 5 oder von 10, sondern da sind es plötzlich 100 Fälle und du machst für 100 Fälle SV-Meldeportal.
Ja.
Also ganz ehrlich, das kann es jetzt nicht sein.
Das fällt ja halt zum Schluss auf die Füße. Das ist ja.
Also gut, das habe ich mich abgeärgert. Bitte niemand persönlich ärgern, weil das ist kein Angriff auf einzelne Personen. Es ist in dem Fall
ist einfach nur
Kritik an dem System.
Aber deshalb wollen wir ja miteinander sprechen, weil das ist ja das, was für mich auch immer so unendlich hilfreich ist, einfach zu wissen, wo sind die Zusammenhänge, wo spielen Dinge einfach im Hintergrund mit zwischen Steuerrecht und Sozialversicherung, weil das einfach das Spannende ist. Und deshalb haben wir ja gesagt, wir wollen einfach euch da draußen alle beteiligen an dem, was wir uns da für Gedanken machen, wo wir einfach Probleme und Schwierigkeiten in unserem Arbeitsalltag sehen. Und wenn vielleicht der ein oder andere zuhört, der das entscheiden darf, uns besser machen kann oder für die Zukunft besser machen
kann. Für die Zukunft besser machen, ja, klar. Und Sebastian, dann haben wir noch das Thema gehabt, was macht denn die Gesetzgebungsverfahren?
Genau. Das würde ich sagen, schau mal kurz und bündig. Wir haben ja in den letzten Folgen einfach berichtet, es gibt ein Steueränderungsgesetz 2025, Da stand bisher drin die Erhöhung oder die Angleichung der Entfernungspauschale auf die 38 Cent ab dem ersten Kilometer ab Januar 2026. Und dort hatte der Bundesrat ja gefordert, dass man auch nochmal die Pauschalierung im Zusammenhang mit Betriebsveranstaltungen sich anguckt. Da hatten wir ja jetzt das BfH-Urteil, wo der BfH gesagt hat, ja, für die Frage des Freibetrags bei der Betriebsveranstaltung, den 110-Euro-Freibetrag, da kommt es darauf an, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern des Betriebes oder zumindest eines Teils des Betriebes offen steht. Da darf man es nicht auf zum Beispiel den Führungskräftebereich auf eine horizontale Ebene begrenzen. Der BfH hat aber auch gesagt, für die Frage der Pauschalierung sei es nicht entscheidend. Da wäre nur wichtig, es ist eine Betriebsveranstaltung, also ein geselliges Zusammenkommen von Arbeitnehmern. Ich darf hier aber den eingeladenen Kreis begrenzen, zum Beispiel auf die Führungskräfte, und könne trotzdem mit 25% nach 40.2 Einkommensteuergesetz die Betriebsveranstaltung pauschalieren, weil in der Pauschalierung würde das Offenstehen für alle Arbeitnehmer im Betrieb oder eines Betriebsteils nicht gefordert.
Und jetzt also es war im Grunde ein Gesetzgebungsfehler.
Genau.
Schöne Gruß an die WIPs im BMF. Also einem ehemaligen Diplom-Finanzwirt wäre es nicht passiert. Der hätte Betriebsveranstaltungen sauber definiert. Ich weiß, Sebastian, ich hoffe, du hast jetzt keinen Nachteil. Aber ich finde halt, da schreibt man rein, Betriebsveranstaltung ist auf geselliger Ebene vom Arbeitgeber veranlasst und alle sind eingeladen. Punkt. So habe ich das mal in der Fachhochschule für Finanzen, als ich noch ganz blöd war, gelernt. Definitionen retten das Leben. Und jetzt ist halt passiert, jetzt wird es repariert.
Genau. Sebastian, ja, und jetzt will man einfach dieses allen Arbeitnehmern im Betrieb offenstehen, was das beim Freibetrag hinten dran steht, das kopiert man jetzt einfach in den Paragraph 40.2 in die Pauschalierungsvorschrift mit rein und sagt, damit will man es reparieren. Das hatte der Bundesrat gefordert und das Ganze soll jetzt dann voraussichtlich im Steueränderungsgesetz umgesetzt werden, würde dann eben wirksam werden für alle Lohnzahlungen ab 1. Januar 2026 voraussichtlich. Und da muss man einfach darauf hinweisen, also Betriebsveranstaltung aktuell großzügig, haben wir ja auch schon eine Folge zugemacht gehabt. Ja. Und jetzt dann aber wieder aufpassen zum Jahreswechsel, wenn das Steueränderungsgesetz verabschiedet wird, wie jetzt geplant, da ist es nachgezogen worden. Die Bundesregierung hat diesen Änderungswunsch des Bundesrates aufgegriffen, hat das Gesetz entsprechend ergänzt. Dann wird es ab nächstem Jahr wieder die alte Verwaltungsauffassung, wie es vor dem BfH-Urteil war.
Aber für die Fälle, also ist halt in Ordnung, Sebastian kann jetzt, ist halt eine politische Entscheidung, ist okay.
Ja.
Also wird der Gleichklang, 110 Euro Freibetrag und Pauschalierung genau gleich, alle eingeladen. Keine Bevorzugung besonderer Personengruppe, aber bis 2025 und für alle im Rahmen von Betriebsprüfungen nachträgliche Überprüfungen, Pauschalierung ist großzügig.
Genau. Und damit haben wir natürlich einen großen Vorteil bei diesem Kreis. Ich habe halt jetzt die Pauschalierung aktuell bei den Führungskräften auch mit 25% und SV-Beitragsfreiheit. Früher oder alte Verwaltungsauffassung und dann auch wieder zukünftige Verwaltungsauffassung ist ja, da geht bei den Führungskräften, wenn man auf die begrenzt, nur die Pauschalierung nach 37b mit Sozialversicherungspflicht. Wenn ich also Führungskräfte habe, die nicht überhalb der Beitragsbemessungsgrenze schon verdienen, ist da auch immer noch ein bisschen Sozialversicherung angefallen.
Wird das BMF-Schreiben aus 15 ist, glaube ich, überarbeitet oder bleibt es unverändert?
Das ist bisher nicht überarbeitet. Ich gehe davon aus, wenn die Gesetzesänderung jetzt kommt, wird man das auch nicht überarbeiten müssen. Dann könnte man einfach eine Fußzeile anbringen und sagen, für die Jahre von bis gilt bitte das BfH-Urteil vom Beachten.
Ja, aber ist okay, ja. Und dann gibt es noch eine zweite Änderung, gell, bei der doppelten Haushaltsführung.
Genau, bei der doppelten Haushaltsführung war es ja bisher so, doppelte Haushaltsführung im Inland, haben wir die Begrenzung auf die 1.000 Euro Kosten je Monat. Bei der doppelten Haushaltsführung im Ausland bei den Unterkunftskosten hatte das BMF-Schreiben zu den Reisekosten ja gesagt, da gehen wir zurück auf die alte Regelung, 60 Quadratmeter mal ortsübliche Miete. Der BfH hat es gekippt und hat gesagt gehabt, nein, wenn ich im Ausland bin und mein Arbeitgeber hat aufgrund dienstrechtlicher Verpflichtung mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt, kommt es auf die 60 Quadratmeter Miete nicht an, sondern egal wie teuer die Wohnung im Ausland ist, sei es immer steuerfreier Arbeitgeberersatz, der da möglich ist für die Unterkunftskosten. Und auch hier hat man jetzt gesagt, okay, das möchte man nicht haben, dass hier wir einfach im luftleeren Raum bei den Werbungskosten bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland sind. Da möchte man eben im Gesetz anbringen, eine 2.000 Euro Grenze im Monat für die Auslandsübernachtung. Wobei ich da im Moment eher so gefühlsmäßig sage, das wird dann hauptsächlich die Fälle betreffen, wo der Arbeitnehmer die doppelte Haushaltsführung im Ausland als Werbungskosten geltend machen will.
Ja, klar.
Weil ich ja auf der anderen Seite diesen Punkt habe, wenn ich eine dienstrechtliche Verpflichtung durch den Arbeitgeber habe, dass er mir die Wohnung zur Verfügung stellt, dann soll es eben auch weiterhin einen vollen steuerfreien Arbeitgeberersatz geben. Dann wird man noch sehen müssen, wie die gesetzliche Formulierung, da gibt es jetzt im Moment noch ein bisschen Abstimmungsbedarf, wie man das genau ins Gesetz aufnimmt, wie es dann ist, wenn ein Arbeitnehmer der Privatwirtschaft dann eben hier eine Wohnung überlässt, ob man da sich da entsprechend an diese dienstrechtliche Verpflichtung irgendwie anlehnt. Da ging es natürlich vor allem
also der Fall
um
Botschaftskonsulat. Es war ein Konsulat, also es war ein Botschafter, ne?
Ja.
Der musste in eine Botschaftervilla einziehen, riesig groß. Und da hat nachher das Finanzamt gesagt, ja gut, aber da nur 1000 ortsübliche Miete dort für eine 60 Quadratmeter Wohnung. Auch der Botschafter muss die Differenz dann als geldwerten Vorteil letztendlich nachversteuern. Und der hat dann geklagt dagegen. Und da hat man gesagt, ja. Nee, also in dem Fall hat der Arbeitgeber, also der Dienstherr ja zur Verfügung gestellt. Und für
ja, und hat, er war ja auch verpflichtet, er konnte sich ja, das war ja kein Entlohnungscharakter, der Botschafter konnte sich ja der Vorteilsannahme gar nicht entziehen, außer er hätte den Botschafterposten nicht angetreten und Berufsverbot aufgrund Steuerrecht gibt es ja noch nicht.
In der Praxis habe ich es tatsächlich oft, dass Führungskräfte schon am Ort, also wenn sie Dienstreise ist, haben sie kein Problem, nochmal ganz wichtig. Also der Manager, der jetzt für 8 Wochen oder die Managerin, also nicht falsch verstehe, eine Führungsperson, die jetzt in Zürich für 8 oder 10 oder 12 Wochen ein Projekt betreut, da habe sie vom Prinzip her kein Problem, das sind schlichtweg Reisekosten.
Genau, da haben wir ja keine gedeckelt. Doppelte Haushaltsführung, genau. Kein Thema, keine Deckelung. Ja.
Aber wenn Sie jemand jetzt irgendwo hin versetzen und das erste Tätigkeitsschritt, der wandert an den Zielort, dann haben wir doppelte Haushaltsführung und das haben wir schon bei Führungskräften, dass gelegentlich mal Apartments und so weiter zur Verfügung gestellt werden, die einfach vom Arbeitgeber angemietet werden. Und da könnte jetzt zukünftig sein, dass man vielleicht drauf schaut, 2000 Euro monatlich ist die Obergrenze. Aber für die Reisekosten selber hat es keine Auswirkung.
Genau. Also da muss man die Unterscheidung natürlich fein machen, aber da einfach der Hinweis, da ist auch die Planung da im Steueränderungsgesetz zu korrigieren ab 2026, muss man dann eben auch auf die Ausgestaltung warten, ob es nur den Werbungskostenabzug im Schwerpunkt betrifft oder eben auch den steuerfreien Arbeitgeberersatz, weil falls eben jemand eine doppelte Haushaltsführung im Ausland abrechnet, muss er das einfach im Blick behalten. Dann würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz. Da einfach nur der Hinweis, da ist noch nicht ganz klar, ab wann die Anwendung ist. Ursprünglich ist ja geplant, das Ganze erst ab 1.1.2027 bezüglich dieses Paragraph 100, diesem BAV-Förderbetrag, anzupassen und die Grenzen zu erhöhen. Das betrifft, wir haben es vorher auch in meinem Vorgespräch kurz uns überlegt, insbesondere natürlich den öffentlichen Dienst, weil da haben wir entsprechende kapitalgedeckte Vorsorgesysteme und die Baubranche, die ja auch entsprechend hier eine entsprechende betriebliche Altersversorgung hat, die kapitalgedeckt ist und wo wir auch keine gezielmerten Verträge haben, weil das Hauptproblem beim BAV-Förderbetrag ist ja, ich brauche einen nicht gezielmerten Vertrag. Ja. Das heißt, die Vertragskosten müssen über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden und dürfen nicht, wie das oft bei Lebensversicherungen und Direktversicherungen üblich ist, nur auf die ersten 5 Jahre verteilt werden.
Also Sebastian, würde man vorschlagen, wenn diese Erhöhung des BAV-Förderbetrags kommt zum 1.26, dass man dann vielleicht mal tatsächlich eine kleine Podcast-Folie mache, wirklich nur für diesen Förderbetrag.
Genau. Also ich glaube, da brauchen wir eine eigene Folge, um es einfach mal zu erklären.
Genau, weil das ist durchaus wirtschaftlich interessant, also das muss man sagen. Und ich denke, BAV ist ja für die Arbeitgeber interessantes Möglichkeit, Arbeitnehmer was Gutes zu tun, aber man müsste es erklären. Das finde ich kompliziert, ne?
Genau.
Und in der Praxis auch wenig umgesetzt.
Wenig, ja. Also ich glaube halt immer, es liegt viel auch an den nicht gezilmerten Verträgen.
Ja, genau.
Eigentlich kannst du natürlich in eine Pensionskasse einkaufen, irgendwo bei einem großen Versicherungsanbieter, der eine offene Pensionskasse anbietet. Da haben wir eben genau diese nicht gezilmerten Verträge. Und das muss man halt wissen. Da muss man wissen, was man tut. Muss auch arbeitsrechtlich natürlich das Ganze im Blick behalten, was man da für eine Vereinbarung abschließt. Aber das ist ein spannendes Thema. Und ich habe es auch vorgesehen hier in unserem Chart, dass wir mal eine eigene Folge BAV und BAV-Förderbetrag machen, müssen wir uns einfach mal noch abstimmen, in welcher Reihenfolge wir die beiden Themen mal angehen. Weil das ist schon ein Thema, das einfach spannend ist und das oftmals, finde ich, zu kurz kommt und das man auch nicht wirklich im Blick hat. Ich gehe davon aus, ganz oft in der Lohnabrechnung kriegt man halt gesagt, das ist so und gibt es halt ein und wenn der Computer es schluckt, macht man es. Aber was da dahinter steckt, das hat man vielleicht nicht so im Blick. Und das hat
ja, ist auch vielleicht mal eine Gestaltung für einen Arbeitgeber. Also es kommt letztendlich nachher der Zuschuss kommt dem Arbeitgeber zugute. Also muss man überlegen. Mhm. Aber Sebastian, glaub, heute sind wir ein bisschen lang mit unserer Folge, oder?
Ich hätte aber gesagt, noch die eine Minute machen wir noch ganz kurz der Hinweis. Es gibt zwei nette Petitionen bezüglich des Deutschen Bundestag bezüglich unseres Lieblingsthemas, der Aktivrente. Ohne jetzt da überhaupt drauf einzugehen.
Habe ich vergessen. Ja, aber müssen wir mal erwähnen. Ja, klar.
Mhm. Aber man hat tatsächlich genau das, was wir schon auch bei unserer Sonderfolge zur Aktivrente angesprochen haben. Genau das kommt jetzt über Petitionen, die Ausweitung der Aktivrente in den Bereich der Freiberufler hinein. Und es ist natürlich auch ein Antrag da bezüglich vorgezogener Altersrente, wenn ich also die 45 Jahre habe und das 63. Lebensjahr erreiche, dass man da auch dann hinterher für 2.000 Euro jeden Monat steuerfrei entsprechend arbeiten können will. Und das ist ja klar, das war zu erwarten, dass das kommt. Ich bin mal gespannt, wie das Verfahren rund um die Aktivrente weitergeht, weil ich könnte mir vorstellen, auch die Bundesländer werden da nochmal zucken, wenn das jetzt dann in den Bundesrat kommt, weil die Steuerausfälle mit fast 1 Milliarde Euro auf 3 Jahre, das ist halt schon ein Brett.
Aber also, man kann über die Aktivrente geteilter Meinung sein, wollen wir uns auch zurückhalten. Aber was echt schwierig wäre, wenn, das hört man so ein bisschen aus der Ländersache, der Progressionsvorbehalt kommt. Also das ist sicher schwierig, denn das verstehen die Steuerzahler nimmer, dass sie erst was steuerfrei bekommen
und dann,
aber nachzahlen müssen. Das haben wir beim Elterngeld auch schon immer. Das kannst natürlich wir beide steuersystematisch sauber begründen. Da gibt es keinen Zweifel dran. Der Progressionsvorbehalt hat systematisch seine Berechtigung, aber in der Praxis für die Menschen draußen ist er schlichtweg unverständlich.
Ja, also das bin ich ganz
bei dir. Gespannt, was
glaube ich auch, das würde einen Haufen Ärger auch für die Finanzämter bedeuten. Ja. Viel Arbeit. Daher die Idee, einfach auf den Progressionsvorbehalt, der ja ursprünglich mal geplant war, dann jetzt aktuell nicht mehr im Gesetzgebungsverfahren drin steht, das hat schon was für sich, den wegzulassen, weil wenn man das unbedingt machen will, und wie gesagt, ich will mich da jetzt gar nicht zu äußern, wie ich da persönlich zustehe, aber wenn man es machen will, dann ist es steuerfrei ohne Progressionsvorbehalt sicherlich der richtigere Weg. Da muss man halt irgendwie anders gucken, wie man da den Ländern und Kommunen die Steuerausfälle erstattet. Höhere Anteile an der Umsatzsteuer oder sonst was, da gibt es ja Möglichkeiten.
Oder halt den Freibetrag ermäßige, statt 2.000, 1.500 oder 1.000. Naja, also gut, Sebastian. Gut.
Ich würde sagen, schön war's. Jetzt haben wir es doch geschafft. Jetzt ist wieder eine etwas längere Folge geworden, aber es sind
halt spannende
Thema.
Es die nächste machen spannend. Wir gnadenlos kurz, machen wir nur 42 Minuten.
Schauen wir mal, ob wir das zusammen hinbekommen. Aber ich hoffe, dass es trotzdem viel Interessantes war. Und damit bleibt mir nur, Andreas, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich weiß aber, wir nehmen gleich noch eine zweite Folge auf. Trotzdem alles Gute und vielen herzlichen Dank für das, dass du das gemeinsam mit mir machst.
Also und liebe Grüße an alle unsere Zuhörer draußen.
Danke, finde ich auch so. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.